Guten Abend, meine Damen und Herren. Es freut mich sehr, dass Sie so interessiert sind an unserer Bibelausstellung und darum auch zahlreich gekommen sind. Es ist uns ein Anliegen, in unserer Zeit dafür einzustehen, für die Bedeutung und Großartigkeit der Bibel. Das Thema heute Abend lautet erfüllte Prophetie. Und als Untertitel habe ich gewählt Gottes Siegel auf die Bibel. Was das zu bedeuten hat, werden wir gleich sehen. Wir fragen uns, und diese Frage ist ja sehr bedeutsam im Rahmen einer Bibelausstellung, wo Ursprung und Überlieferung der Bibel behandelt wird, ist Gott der Autor der Bibel? Natürlich, alle Christen wissen, dass mehrere Bibelschreiber an der Bibel gearbeitet haben. Aber ist der Autor hinter diesen Schreibern wirklich Gott? Nun, die Bibel behauptet dies ganz klar. In 2. Timotheus 3, Vers 16 steht, alle Schrift, und damit ist gemeint die ganze Heilige Schrift von Altem und Neuem Testament, alle Schrift ist von Gott eingegeben oder inspiriert. Das schreibt der Apostel Paulus und der Apostel Petrus schreibt in 2. Timotheus 1, Vers 21, denn die Weissagung, gemeint ist die Weissagung der Heiligen Schrift, wurde niemals durch den Willen des Menschen hervorgebracht, sondern heilige Männer Gottes redeten, getrieben vom Heiligen Geiste. Nun, wir sehen, die Bibel ist nach ihrer eigenen Aussage nicht Menschenwort, sondern Gottes Wort. Aber können wir das glauben? Können wir das so als Zeugnis annehmen? Nun, es gibt verschiedene Möglichkeiten, wie wir wahrnehmen können, was die göttliche Autorität der Heiligen Schrift ausmacht. Aber eine ganz besonders wichtige Art und Weise, um dies zu erkennen, ist eben die erfüllte Prophetie. Sie ist Gottes Bestätigung, Gottes Siegel auf die Bibel. Sie sehen hier eine Zeitachse. Sie kommt aus der Vergangenheit, führt über die Gegenwart hin in die Zukunft. Nun, wir Menschen können ja in die Vergangenheit, aus der Gegenwart her schauend, zurückblicken. Und wir können auch einige vernünftige Dinge über die Vergangenheit sagen. Nicht nur Vernünftiges, aber wir können einiges Vernünftiges sagen. Auch zuverlässige Aussagen sind möglich. Aber wenn es um die Zukunft geht, wird es schon viel schwieriger. Das merkt man ja auch schon in der Planung. Man nimmt etwas vor und schon kommt am Nachmittag ein Telefon, das alles durchkreuzt. Ja? Die Zukunft, die haben wir nicht einfach so im Griff. Aber gut, für die nahe Zukunft kann man doch einiges planen und kann auch Erfolg haben manchmal. Aber im Blick auf die ferne Zukunft versagt der Mensch kläglich, wenn er da zuverlässige Aussagen machen soll. Und das hängt damit zusammen, wir sind alle Geschöpfe. Wir gehören zu diesem Universum und alles, was in diesem zu diesem Universum gehört, ist an Raum und Zeit gebunden. Das können wir nicht überwinden. Wir sind nur an einem Ort gleichzeitig, das müssen wir unseren Kindern auch immer wieder mal erklären, nicht? Und eben wir sind auch immer nur an die momentane Zeit gebunden, wir können nicht zurück und wir können auch nicht einen Sprung in die Zukunft machen. Sie sehen, da haben wir also etwas ganz Schwieriges vor uns, wenn es um die Zukunft geht. Und das ist nicht nur schwierig für einfach so normale, durchschnittliche Menschen, sondern auch für Spezialisten, für Wissenschaftler. Ein Beispiel. An der Weltausstellung 1893 in Chicago haben Spezialisten, und zwar waren das Sozialexperten, einige Dinge dargelegt, wie sie es sehen, was so in 100 Jahren eben anders sein wird mit der Gesellschaft im Westen. Sie haben gesagt, erstens, Menschen werden in 100 Jahren, also dann 1993, Menschen werden 150 Jahre alt werden. Nun, das ist uns klar, das ist nicht ganz so eingetroffen. Zweitens, Regierungen werden es immer einfacher haben, weil sich wahre Größe immer Richtung Einfachheit entfaltet. Nun, dass wir das besonders seit dem 11. September nicht mehr nachvollziehen können, aber nicht erst seitdem, ist uns klar, das war also wirklich ein völliger Fehlschuss. Drittens, Gefängnisse werden kaum noch gebraucht werden. Das ist auch nicht ganz so gekommen. Und schließlich viertens, Ehescheidungen werden nicht mehr nötig sein. Damit war nicht gemeint, weil die Leute nicht mehr heiraten, sondern weil die Leute eben Probleme lösen können. Und das war also, ist also gar nicht so gekommen. Es ist schon ziemlich schwierig, ja, die Zukunft so vorauszusagen. Nun, wer ist Gott? Er ist eben nicht ein Geschöpf, das zu diesem Universum gehört, das Raum und Zeit unterworfen ist. Und darum die Bibel erklärt, der Gott der Bibel ist nicht an Zeit und Raum gebunden. Er ist Zeit und Raum nicht unterworfen. In Offenbarung 1, Vers 4 wird Gott genannt. Im Blick auf die Vergangenheit, der da war. Im Blick auf die Gegenwart, der da ist. Und im Blick auf die Zukunft, der da kommt. Das ist eine wunderbare Umschreibung des hebräischen Namens, den Gott trägt im Alten Testament. Sie sehen hier unten die vier hebräischen Buchstaben, man spricht das aus als Yahweh. Und Yahweh bedeutet der Ewigseiende, der Unwandelbare. Und darum kann man das übersetzen mit der Ewige oder eben der Herr, der über Raum und Zeit steht. Und in Jeremia 23, 24 sagt Gott, erfülle ich nicht den Himmel und die Erde, spricht der Ewige. Man spricht heute von Millionen von Lichtjahren, Durchmesser im Weltall. Niemand hat ein Ende gefunden, aber Gott ist überall gegenwärtig. Und gehört nicht zum Universum, sondern ist zugleich der jenseitige Gott. Er ist immanent, das heißt in der ganzen Schöpfung gegenwärtig und gleichzeitig transzendent, jenseitig. Das ist Gott nach der Bibel. Nun, wenn also für Gott Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft daliegt wie Dinge, Gegenstände ausgebreitet auf einem langen Tisch, dann ist es uns klar, dass Gott eben im Blick auf die Zukunft gerade ganz eindeutige Aussagen machen kann. Also gerade im Blick auf zukünftige Aussagen können wir Gottes Autorschaft hinter den Bibelschreibern insbesondere erkennen. Im Buch des Propheten Hesekiel, einem Bibelbuch, das voll von Weissagen, voll von Prophetie ist, findet man einen wunderbaren Refrain. Jedes Mal, wenn wieder der Prophet etwas Zukünftiges im Namen Gottes voraussagt, dann sagt er im Blick auf die Erfüllung, und ihr werdet erkennen, dass ich der Ewige bin, Yahweh bin, der nicht an Raum und Zeit gebunden ist. Es gibt auch verschiedene Variationen zu diesem Refrain, und sie werden erkennen und so weiter. Aber 77 Mal mit allen Variationen. Ihr werdet erkennen, dass ich der Ewige bin. Also Prophetie, und zwar erfüllte Prophetie, eignet sich ganz besonders, um Yahweh, den Gott der Bibel, zu erkennen. Nun, das ist auch hilfreich im Blick auf die Beurteilung der Religionen der Welt. Es gibt so viele Götter in dieser Welt. Ich war vor kurzem in Indien. Und es wimmelt von Göttern dort. Man sagt, es gäbe mehrere hundert Millionen Götter. Aber ein gebildeter Inder hat mir erklärt, das ist natürlich eine Übertreibung, denn Inder übertreiben immer. Ja, wir machen andere Dinge, die unserem Charakter entsprechen hier. Also, es gibt unzählige Götter. Wer ist der wahre Gott? Jesaja 41, 23, da spricht Yahweh, der Gott der Bibel, verkündet das später kommende, damit wir erkennen, dass ihr Götter seid. Also die Religionen der Welt werden herausgefordert. Zeigt uns prophetische Voraussagen, die nachweislich in der Vergangenheit gemacht worden sind und sich nachweislich über Jahrhunderte und Jahrtausende wortwörtlich unfehlbar erfüllt haben. Das ist die große Herausforderung. Nun, als Behauptung stelle ich jetzt hin, die Bibel ist das einzige Buch der Welt, das absolut zuverlässige und detaillierte Aussagen über die Zukunft machen kann. Warum nicht in den religiösen Büchern der anderen Religionen der Welt? Nur in der Bibel? Ja, dann muss Jahwe hinter diesem Buch stehen und nicht hinter den anderen Büchern. Natürlich können auch hinter anderen Büchern geistliche Mächte stehen. Aber nach der Bibel sind geistliche Mächte sind auch an Raum und Zeit gebunden. Und das wird zum Beispiel deutlich, es war doch vor einiger Zeit die WM, Fußball-WM. Und da hat eine großartige Wahrsagerin vorausgesagt, wer Sieger werden wird. Und ich meine, das hätte ich ja auch meinen kleinen Jungen fragen können, wer wird möglicherweise Sieger werden. Dann hätte er gesagt, ja gut, Brasilianer, die sind recht gut, aber es gibt auch andere, die gut sind. Aber die Wahrsagerin hat gesagt, Brasilien! Ja gut, das kann man gut verstehen, dass sie das gesagt hat. Aber es war dann halt nicht so. Bei Italien. Also der Geist, der hinter der Wahrsagerei stand, ist offensichtlich an Raum und Zeit gebunden. Er ist nicht Gott, er ist ein Geschöpf. Nun, heute Abend möchte ich besonders über messianische Prophetie sprechen. Und darum habe ich auch am Anfang etwas Besinnliches, Ruhiges gespielt aus dem Messias von Händel. Denn dieses wunderbare Werk von Händel ist ein Oratorium voller messianischer Prophetien aus dem Alten Testament. Jesus Christus erfüllte durch sein Kommen vor 2000 Jahren über 300 Prophezeiungen aus dem Alten Testament über den Messias. Und damit können wir eindeutig beweisen, Jesus Christus ist der im Alten Testament verheißene Erlöser für Israel und alle Völker der Welt. Sowas gibt es in keiner Religion. Mohammed war nicht vorausgesagt. Wo sind die Voraussagen? Man bringe sie. Jesaja ruft, bringet eure Beweisgründe. Verkündet uns das Späterkommende. Sie können es nicht bringen. Wo ist Buddha vorausgesagt in allen Details? Nirgends. Und so können Sie weiterfahren. Also das ist ganz entscheidend. Ich habe mit 14 Jahren ein Buch bekommen von einem älteren Christen. Das ist eine gute Sache, wenn man als Jugendlicher, weil man nicht so viel Geld hat, Bücher geschenkt kriegt. Und das war von John Meldau, einem amerikanischen Juden, der Messias in beiden Testamenten. Da hat er diese Prophezeiungen behandelt, natürlich nicht alle, ist ein kleines Taschenbuch. Und er schreibt darin, dass es über 300 Prophezeiungen gibt, die sich erfüllt haben. Und weil darin eben nur vielleicht etwa 50 behandelt waren, habe ich dann begonnen, eine Liste zu schreiben. Erstens, zweitens, drittens und habe so das Alte Testament systematisch durchgelesen. Und jedes Mal, wenn ich wieder eine Voraussagung auf Jesus Christus gefunden habe, habe ich das in die Liste eingetragen. Und mit der Zeit bin ich dann auf 299, 300, 301, 302 gekommen. Und darum habe ich dann etwas später, dann auf dem Gymnasium, als Geschichtsarbeit mein erstes Buch geschrieben, Der verheißene Erlöser, messianische Prophetie, ihre Erfüllung und historische Echtheit. Aber das hat mich als Teenager so überwältigt. Die Glaubwürdigkeit der Heiligen Schrift, die Eindeutigkeit, mit der man zeigen kann, dass Jesus Christus der Retter ist für Israel und alle Völker. Und Sie können sich natürlich vorstellen, wenn in der Schule so gesprochen wurde, als man Lessings Nathan der Weise studiert hat, alle Religionen sind gleich, man kann nicht wissen, welche Religion wahr ist, man weiß nicht, wer den wahren Ring hat. Falls es überhaupt einen wahren Ring noch gibt. Ja, und da bin ich dann mit diesem Argument gekommen. Und dann war die Diskussion am Ende. Aber in der nächsten Stunde wurde sie dann weitergeführt, natürlich, aber einfach unter Ausklammerung dieser Fakten. Also das hilft jungen Leuten, um zu einem Glauben zu kommen, der nicht wankt und nicht zweifelt. Und ich meine, natürlich habe ich Verständnis, wenn Christen Zweifel haben, aber es ist für mich irgendwie, ich sage das zeugnishaft, ein Geschenk gewesen, dass ich nie das Problem des Zweifels gehabt habe. Nie. Die tiefe Überzeugung der Heiligen Schrift als Gottes Wort, das hat mich von Anfang an, von Teenie-Alter an, zutiefst geprägt. Nun, messianische Prophetie ist also die Prophezeiung über Jesus Christus im Alten Testament. Und dabei ist es wichtig zu wissen, was wir hier in der Ausstellung gezeigt haben. Das Alte Testament wurde abgefasst ab Mose, der um 1600 vor Christus die ersten Bibelbücher verfasst hat auf Hebräisch. Und dann kamen die Propheten bis zum letzten Propheten Malachi um 400 vor Christus. Während 1200 Jahren wurde diese Sammlung von 39 Büchern verfasst durch circa 30 Schreiber. Es waren ganz unterschiedliche Leute, Könige, Staatsbeamte, Hirten, Musiker und so weiter. Sie alle haben hingewiesen auf den einen, der kommen soll. Und das hat sich dann in Jesus Christus erfüllt. Nun kann natürlich jemand argumentieren und sagen, ja, diese schönen Prophezeiungen, die sind wahrscheinlich alle nach dem Kommen von Jesus Christus, nach der Kreuzigung abgefasst worden und dann hat man die in die Bibel eingefügt, so als wäre das Prophetie. Ja? Aber seit 1947, da haben wir ja die Qumran-Handschriften. Diese Bibelhandschriften aus der judäischen Wüste und die gehen zurück bis ins dritte Jahrhundert vor Christus. Und anhand der Qumran-Funde kann man heute eindeutig belegen, und das glauben auch die liberalen Theologen, das ist ganz klar, auch die Liberalen sind völlig überzeugt, das Alte Testament wurde in der Zeit vor Christi Geburt vollendet. Aber es gibt auch ein zweites Argument. Das Alte Testament wurde zum ersten Mal übersetzt, und zwar auf Griechisch, ab 280 vor Christus. Also es gibt eine griechische Übersetzung des ganzen Alten Testaments aus der Zeit vor Jesus Christus. Und diese Übersetzung haben wir heute noch. Und natürlich, wenn das Alte Testament schon vor Christi Geburt übersetzt worden ist, dann war das Original auch schon vorher da, nicht wahr? Nun gehen wir näher an unser Thema heran, messianische Prophetie. Die Propheten des Alten Testaments haben den kommenden Erlöser beschrieben, aber in zwei ganz unterschiedlichen Weisen. Viele Stellen sprechen über ihn als den leidenden Messias, der kommen würde, um das Problem unserer Schuld vor Gott zu lösen, indem er, der Gerechte, als Stellvertreter die Strafe Gottes auf sich nehmen würde. Damit jeder, der an ihn glaubt und seine Schuld Gott reuig bekennt, frei ausgehen kann. Aber viele Abschnitte der Bibel im Alten Testament beschreiben den Messias als den, der einmal kommen wird, als herrschender Messias, der Gerechtigkeit und Friede in diese Welt bringen würde. Nun, diese beiden Darstellungen, die sind in gewissen Stellen auch ineinander gemischt und miteinander verbunden, muss ich sagen. Und zwar so, dass deutlich wird, zuerst sollte der Messias kommen als der leidende Messias. Und später einmal sollte ein zweites Mal erscheinen als der herrschende Messias. Im Alten Testament kann man diese zwei Erscheinungen des Messias deutlich unterscheiden, wenn man darauf achtet. Die Propheten haben gesagt, wenn der leidende Messias kommt, die Masse seines Volkes wird ihn ablehnen. Und dann wird das jüdische Volk unter alle Völker der Welt zerstreut werden. Aber in Verbindung mit seinem Kommen als herrschender Messias haben die Propheten gesagt, in der Zeitperiode davor wird das jüdische Volk zurückkehren aus einer weltweiten Zerstreuung in das Land der Väter. Sie werden dann gehasst werden von allen Völkern rundherum, die sie auslöschen wollen. Aber das wird die Zeit sein, wenn der herrschende Messias kommen wird. Nun, heute Abend wollen wir uns also auf das erste Kommen des Messias konzentrieren. Uns steht also das im vor Augen, sein Kommen, um das Problem der Schuld zu lösen. Das ist grundlegender als alle politischen Probleme zu lösen. Viele Menschen denken, das Wichtigste ist, wir lösen alle politischen und sozialen Probleme. Aber was sind die Ursachen unserer Nöte und Fragen dieser Welt? Die Bibel sagt, das ist das Problem unserer Schuld vor Gott. als einzelne Menschen und auch als Völker. Es gibt auch kollektive Schuld, die aus der persönlichen Schuld hervorkommt natürlich. Nun, darum, der Messias musste kommen, um zuerst das Problem der Sünde zu lösen. Und später einmal wird er kommen, um die politischen, sozialen Probleme zu lösen, die die UNO nicht lösen kann. Nun wollen wir, meine Damen und Herren, in einem ziemlich schnellen Lauf 50 Prophezeiungen durchnehmen. So Schlag auf Schlag. Nicht unbedingt, dass sie am Schluss erschlagen sind, aber ich denke, es ist wichtig, dass gerade in der Übersichtlichkeit wird deutlich, dass das alles nicht Zufall sein kann. Ich habe das gemerkt, wenn man mit Menschen so spricht, so man spaziert und spricht dann über das Argument der Prophetie, dann sagen sie, nachdem man so 2-3 Beispiele gesagt hat, ja, das ist doch Zufall. Ja, aber wenn jetzt 50 durchgehen, dann können sie immer noch sagen, ob das Zufall ist. Und denken Sie daran, es gibt ja noch über 250 dazu. Und das wäre nur messianische Prophetie. Wir können ja heute Abend auch weitergehen. Leider kann ich nicht schneller sprechen, oder nicht sehr viel schneller sprechen. Ich hätte gerne eigentlich noch 50 Prophezeiungen aus unserer Zeit, in der Zeit, wenn die Juden zurückkehren, behandelt. Aber das geht jetzt nicht, ja. Und wir sind uns eins. Wir wollen ja nach Hause heute Abend. Wir beginnen, und ich nummeriere also durch, P1 bedeutet erste Prophetie, Geburt in Bethlehem. Im 8. Jahrhundert vor Christus schreibt der Prophet Micha, Kapitel 5, Vers 2, und du, Bethlehem Ephrata, zu klein, um unter den Tausenden von Juda zu sein, aus dir wird mir hervorkommen, der Herrscher über Israel sein soll. Und seine Ausgänge sind von der Urzeit, von den Tagen der Ewigkeit her. Der Messias sollte aus dem kleinen, scheinbar so nebensächlichen Städtchen Bethlehem hervorkommen. Nun, das hat man auch verstanden, bevor Jesus Christus gekommen ist. Denn in der rabbinischen Literatur im Judentum hat man in der alten Literatur ganz klare Belege, dass diese Stelle auf den Messias hin gedeutet wurde. Also nicht nur Verständnis im Nachhinein, ja? Also, der Messias sollte nicht etwa in der Hauptstadt Jerusalem geboren werden, auch nicht irgendwo sonst im Land, sondern in diesem kleinen Städtchen 12 Kilometer südlich von Jerusalem. In Matthäus 2 finden wir die Erfüllung im Neuen Testament. Matthäus schreibt in der Weihnachtsgeschichte, Vers 1, als aber Jesus zu Bethlehem in Judäa geboren war, in den Tagen Herodes des Königs, siehe, da kamen Magier vom Morgenland nach Jerusalem, welche sprachen, wo ist der König der Juden, der geboren worden ist? Also die Erfüllung wird von Matthäus bezeugt in seiner Schrift, die er nachweislich im 1. Jahrhundert verfasst hat. Denn wir haben sogar ein Matthäus-Fragment aus dem 1. Jahrhundert, aus der Zeit der Augenzeugen. Nun, das Neue Testament, wie Sie hier in der Ausstellung vielleicht gelernt haben, wurde ja geschrieben zwischen 30 und 98 nach Christus. Heute besitzen wir noch 5300 griechische Manuskripte. Und zwar aus allen Jahrhunderten. Wir haben Manuskripte aus dem 1. Jahrhundert. So wurde nämlich nach dem Koreaner Kim der P46 datiert auf 75 bis 100 nach Christus, nachzulesen in der renommierten wissenschaftlichen Zeitschrift Biblica. Also aus dem 1. Jahrhundert, 2. Jahrhundert, 3. Jahrhundert, 4. Jahrhundert, 5. Ja, und so weiter, bis dann der Buchdruck erfunden wurde. Aus jedem Jahrhundert haben wir Belege. Nun, veröffentlichte Schriften sind eigentlich etwas sehr Gefährliches für die Autoren. Veröffentlichte Schriften sind nämlich eine Angriffsfläche für Gegner. Stellen Sie sich mal vor, wenn irgendetwas im Neuen Testament geschichtlich falsch gewesen wäre, veröffentlicht noch in der Zeit der Augenzeugen, hätte man das Christentum an diesem Punkt massiv angreifen und auslöschen können. Und Sie wissen ja, dass es im 1. Jahrhundert bereits einen sehr starken Widerstand aus dem Judentum und auch aus dem Römischen Reich seit Nero, seit den 60er Jahren, des ersten Jahrhunderts gegeben hat. Wenn diese Dinge historisch nicht korrekt gewesen wären, hätte man die Christen dort angreifen und widerlegen und erledigen können. Aber zur Hauptsache wurden die Christen nicht mit Argumenten angegriffen, sondern durch physische Verfolgung. Sowohl aus dem Judentum heraus haben Juden ihre Brüder, ihre jüdischen Brüder, die an Jesus als Messias geglaubt haben, verfolgt, und das Römische Reich hat die Christen verfolgt. Das ist doch interessant, wir haben keine Schriften im Judentum, die die historische Glaubwürdigkeit, die im ersten Jahrhundert in den Evangelien, im Neuen Testament veröffentlicht wurde, angreifen könnte. Im Gegenteil, wir finden sogar in römischen und jüdischen Schriften Bestätigung. Nun, wir sind immer noch an der Geburt in Bethlehem. Keine Angst, wir werden nicht jede Prophetie so lange durchgehen. Aber hier lernen wir gerade grundsätzliche Dinge in der Argumentationsweise. Um 135 nach Christus hat Kaiser Hadrian das jüdische Volk in einem zweiten Aufstand brutal niedergeschlagen. Und dann hat Kaiser Hadrian den Geburtsort Christi mit dem Bau eines Adonis-Tempels geschändet, um die messiasgläubigen Juden damals zu brüskieren. Das heißt also, die Menschen wussten da Anfang des zweiten Jahrhunderts noch ganz genau, wo die Stelle war mit dem Stall, mit dieser Stallhöhle, wo Jesus Christus geboren worden war. Und die Römer haben dort zur Schändung einen Götzentempel hingestellt, um die messianischen Juden so richtig zu ärgern. Im Jahr 330 nach Christus wurde durch Kaiser Konstantin, als die Wende kam, das Römische Reich hörte auf, die Christen zu verfolgen, wurde dort die Geburtskirche errichtet, da wo der Adonistempel war. Denn durch den Adonistempel wurde das Wissen aus der frühchristlichen Zeit erhalten bis ins 4. Jahrhundert. Und im 6. Jahrhundert wurde dann die Kirche nochmals neu erbaut durch Kaiser Justinian, aber genau an der gleichen Stelle. Und so wissen wir, wo die Geburt Jesu war, in Bethlehem. Übrigens, Kaiser Hadrian hat auch auf dem Tempelplatz in Jerusalem, auf dem Felsen, auf der Bergspitze, da wo das Allerheiligste des jüdischen Tempels war, einen Jupitertempel hingesetzt, um das gesamte Judentum zu brüskieren und zu ärgern und zu demütigen. In Bethesda, da wo Jesus Christus geheilt hatte, bei den zwei Teichen, Johannes 5, da hat er einen Äskulap-Tempel hinbauen lassen, um auch da die Juden und messianischen Juden zu brüskieren. Äskulap war der Gott der Medizin. Und auf Golgatha, etwas so Scheußliches, hat er gemacht, da wo Gott seine Liebe gezeigt hat in der Hingabe seines Sohnes für uns, da hat er einen, wie es scheint, Venustempel hingebaut. Göttin, für die Göttin der perversen Liebe. Aber so sind die exakten Orte erhalten geblieben in der Geschichte. Nun, zweitens. Der Messias sollte nicht ein Chinese sein, auch nicht ein Helvetier, auch nicht ein Indianer, sondern ein Israelit. Und zwar aus dem Stamm Juda und nicht irgendwo aus dem Stamm Juda, sondern aus der königlichen Linie von König David. Jeremia 23,5, um 600 vor Christus geschrieben: Siehe, Tage kommen, spricht der Ewige, da ich dem David einen gerechten Spross erwecken werde. Und er wird als König regieren und verständig handeln und Recht und Gerechtigkeit üben im Lande. Das ist der herrschende Messias, das ist der gleiche wie der Leidende, aber er soll ein Spross, ein Nachkomme von König David sein. Nun, im Lukas-Evangelium, Kapitel 3, letzter Abschnitt, da gibt Lukas das offizielle Geschlechtsregister von Maria, der Mutter Jesu, wieder. Und das macht deutlich, dass Jesus Christus über seine Mutter Maria von König David abstammte. Und das zu veröffentlichen vor dem Jahr 62, wurde das Lukas-Evangelium geschrieben, das war natürlich gefährlich. Weil damals hatte man im Judentum ganz allgemein persönlich Geschlechtsregister. Im Prinzip musste jeder Jude nachweisen, von wem er abstammt. Denn ganz Israel wurde, lesen Sie 1. Chroniker 9, in Geschlechtsregisterverzeichnissen aufgeführt. Und wenn jemand in Israel irgendwie in die Öffentlichkeit trat, so hat man sofort die Register geprüft, ob der einen authentischen Stammbaum hat. Wäre jemand irgendwie von einer unsauberen, nicht eindeutigen Abstammung gewesen, hätte man ihn sofort als unkompetent weggetan. Aber Jesus Christus war im Volk bekannt als Sohn Davids und die Geschlechtsregister wurden in Jerusalem aufbewahrt. Erst im Jahr 70, als die Römer Jerusalem zerstört hatten, den Tempel verbrannt hatten, da wurden auch die Geschlechtsregisterarchive verbrannt. Und seither können Juden normalerweise nicht mehr ihren Stammbaum nachweisen. Aber wenn Lukas das veröffentlicht, das war natürlich Angriffsfläche. Und es ist sogar so, dass Kaiser Diokletian, das war noch im Ende des ersten Jahrhunderts, er hat sogar Nachkommen von König David verhaften lassen aus dem jüdischen Volk und die mussten vor dem Kaiser antreten und waren Nachkommen von Judas, dem Halbbruder Jesu. Und die mussten als Nachkommen von König David nachweisen, dass sie keinen Aufstand machen wollen, aus dem königlichen Geschlecht kommend. Das war so klar. Ja, Sie sehen hier die Davidstadt, Südabhang des Tempelberges. Dort, wo der Pfeil hindeutet, war einmal der Palast von König David in Jerusalem. Den hat man übrigens vor ein paar Monaten ausgegraben. Das ist eine sensationelle Entdeckung. Wer mit mir kommen wird in ein paar Tagen nach Israel, den werde ich den Palast zeigen. Drittens, sein Vorläufer. Ein Vorläufer, ein Prophet sollte den Messias einführen. Das letzte Buch des Alten Testaments, Malachi 3, Vers 1. Da spricht der Messias: Siehe, ich sende meinen Boten, dass er den Weg bereite vor mir her. Jesaja 40, Vers 3. Stimme eines Rufenden in der Wüste. Bereitet den Weg des Herrn. Dieser Vorbote sollte also in der Wüste erscheinen und das Kommen des Messias einführen. Nun, da können Sie sich sagen, kann ja jeder so irgendeinen Vorläufer schicken, der dann verkündigt, das ist jetzt der Messias. Natürlich. Aber das Sensationelle ist, man hatte keine Propheten, Schriftpropheten mehr seit Malachi, 400 vor Christus. Das hatte aufgehört in Israel. Und dann kam plötzlich ein so autoritativer Prophet wie Johannes der Täufer. Und sein Auftreten war eine Sensation, die ganz Israel in Bewegung gebracht hat. Das können Sie nachlesen, außerbiblisch beschrieben, von einem jüdischen Geschichtsschreiber, Josephus Flavius, der im ersten Jahrhundert gelebt hat. Er war Priester in Jerusalem und er schreibt in seinem Buch »Jüdische Altertümer«, Buch 18, Kapitel 5, Abschnitt 2, über Johannes den Täufer und beschreibt, was das für ein unwahrscheinlicher Mann war. Von eindrücklicher Gerechtigkeit in seinem praktischen Leben und wie er ganz Israel in Bewegung gebracht hat. Und dieser Mann hat Jesus Christus angekündigt, das ist der Messias. Das war nicht einfach so etwas, das man einfach so produzieren konnte. Das war sensationell. Nicht mehr da gewesen seit 400 Jahren. Viertens, Beginn am See Genezareth. Wo sollte der Messias beginnen zu predigen und seine Botschaft von Gott zu offenbaren? Jesaja 9, Vers 1, 700 vor Christus. Doch nicht bleibt Finsternis dem Land, welches Bedrängnis hat. Um die erste Zeit hat er das Land Zebulon und das Land Naphtali verächtlich gemacht. Aber in der letzten bringt er zu Ehren den Weg am See, das jenseitige des Jordan, das Galiläa der Nationen. Das Volk, das im Finstern wandelt, hat ein großes Licht gesehen. Die da wohnen im Lande des Todesschattens, Licht hat über sie geleuchtet. Der Messias sollte also kommen und wie das Sonnenlicht göttliche Erleuchtung in die Finsternis der Menschen bringen. Aber dieses Licht sollte aufgehen in Galiläa, am See Genezareth. Da, wo die Stämme Zebulon und Naphtali früher waren. Ein früher verachtetes Gebiet in Israel. Ja, so etwa wie der Kanton Aargau im Vergleich zum Kanton Zürich, oder? Man sagt ja, wenn ein Zürcher zu schnell fährt, dann bekommt er als ganz besonders schlimme Strafe, wenn alles andere nichts mehr nützt, für einen Monat eine Aargauer Nummer. Ja, so verachten die uns dort. Aber eben, dieses Land war auch verächtlich und genau dort sollte das Licht kommen. Und Matthäus 4, Vers 12 zeigt, dass Jesus Christus am See Genezareth da bei Kapernaum begonnen hat zu predigen. 3 Jahre lang hat er öffentlich seine frohe Botschaft verkündigt, im ganzen Land und bis nach Libanon übrigens, aber ausgehend von dem Ort nach Jesaja 9. Fünftens, frohe Botschaft. In Jesaja 61, 1 steht, der Messias spricht, der Geist des Herrn, des Ewigen ist auf mir, weil der Ewige mich gesalbt hat, um den Sanftmütigen frohe Botschaft zu bringen. Weil er mich gesandt hat, um zu verbinden, die zerbrochenen Herzens sind, Freiheit auszurufen den Gefangenen und Öffnung des Kerkers den Gebundenen. Der Messias sollte eine frohe Botschaft, eine überwältigende Botschaft bringen, um gerade die Schwachen, die Elenden aufzurichten. Nun, da können Sie sagen, das kann ja jeder Rabbiner. Ja, aber schauen Sie mal, wie die Predigt Jesu war. Das Volk hat ganz spontan reagiert, die Masse. Er predigt, er redet nicht so wie die Schriftgelehrten. Er redet wie einer, der Autorität hat. Wissen Sie, wie Schriftgelehrte damals gesprochen haben? Da müssen Sie den Talmud studieren. Im Talmud wird so argumentiert. Rabbi sowieso hat gesagt im Namen von Rabbi sowieso. Und dann wird eine Behauptung gesagt. Und je älter der Rabbi ist, desto verbindlicher und wichtiger ist das Gesagte. Ständig beruft man sich auf Autoritäten. Ja, es gibt ja auch Leute, die können in der Philosophie bei uns zitieren, die können Kant auswendig zitieren, die können das zitieren. Und ja, immer andere Autoritäten. Und Jesus Christus hat in der Bergpredigt gesagt, ihr habt gehört, dass gesagt ist, ich aber sage euch. Das war unerhört. Und das Ganze war mit einer solchen Autorität verkündigt und wirklich hoffnungslose Menschen haben Mut gefasst, so wie das eben nicht der Fall war. Normalerweise, wenn Leute da gepredigt hatten. Sechstens, Wunderheilungen. Der Messias sollte durch Wunderheilungen bestätigt werden. Jesaja 35, Vers 4. Siehe, euer Gott kommt. Rache kommt, die Vergeltung Gottes. Er selbst kommt und wird euch retten. Dann werden die Augen der Blinden aufgetan und die Ohren der Tauben geöffnet werden. Dann wird der Lahme springen wie ein Hirsch und aufjauchzen wird die Zunge des Stummen. Wenn der Messias kommt, dann wird er bestätigt durch Wunder. Blinde, Taube, Lahme, Stumme werden geheilt. Nun lesen Sie die Evangelien. Sie sind voll von diesen Wunderberichten, die genau das dem entsprechen. Sie können sagen, das ist alles Behauptung. Ja, aber es war eine gefährliche Behauptung. Denn das wurde veröffentlicht in der Zeit der Augenzeugen. Und auch der gegnerischen Augenzeugen. Die hätten sagen können, wir waren dabei. Dann wurden Leute geheilt. Und nach ein paar Tagen sind die wieder mit den Krücken herumgelaufen. Ha, das soll etwas sein. Das ist ja zum Lachen. Wir waren dabei. Das war Suggestion. Wir haben das gesehen. Und dann hat da einer das Bein vorgeschoben und schon war es gleich lang. Ja? Nein, im Talmud, Sanhedrin 43a, wird zugegeben, dass Jesus Christus Wunder getan hat. Aber sie werden dort dem Teufel zugeschrieben. Genau wie das steht in Matthäus 12, dass Gegner die Wunder gesehen haben, aber sie haben sie dann den Teufel und nicht Gott zugeschrieben. Und wir haben auch sonst weitere alte Quellen aus dem 2. Jahrhundert von Justinus Martyr, von Origenes, wo diskutiert wird mit Gegnern des Christentums und dann wird das Argument der Wunderheilung gebracht und die reden nicht dagegen. Jüdische Gegner, die sprechen nicht dagegen, dass Wunder geschehen sind, aber sie wollen nicht annehmen, dass es von Gott war. 7. Punkt, Besuch im Tempel. Malachi 3, Vers 1. Und plötzlich wird zu seinem Tempel kommen. Der Herr, den ihr suchet, spricht der Ewige der Heerscharen. Nun, Sie können sagen, das ist ja nichts Besonderes. Kann ja jeder in den Tempel gehen. Ja, natürlich. Aber es muss natürlich einen Tempel geben. Seit dem Jahr 70 nach Christus gibt es keinen Tempel mehr im Judentum. Die Römer haben ihn zerstört. Man betet im Judentum jeden Tag um die Wiedererrichtung, aber er wurde nie mehr errichtet bis heute. Das heißt, in der ganzen Zeit von 70 nach Christus bis heute konnte der Messias gar nicht kommen, denn der Tempel war nicht da. Und das Tragische ist, im Judentum sind dann so etwa 40 Messias gekommen. Die sind alle zu spät gekommen. Ein bisschen früher aufstehen müssen, ja? Jesus Christus kam vor dem Jahr 70 und er ging regelmäßig zum Tempel und wurde da in der Öffentlichkeit erlebt und gesehen. Hat auch da gepredigt in der Öffentlichkeit. Achtens, Einzug nach Jerusalem. Zacharja 9, Vers 9, 520 vor Christus. Frohlocke laut, Tochter Zion, jauchze, Tochter Jerusalem. Die Stadt wird hier personifiziert als Frau. Siehe, dein König wird zu dir kommen. Gerecht und ein Retter ist er, demütig und auf einem Esel reitend. Und zwar auf einem Füllen, einem Jungen der Eselin. Sie wissen es, am Palmsonntag ritt Jesus Christus vom Ölberg hier kommend durchs Kidrontal nach Jerusalem ein. Und da wurde er gefeiert von der ganzen Volksmasse. Als König, Messias. Und sie haben begrüßt mit Baruch haba b'shem Adonai. Gepriesen oder wörtlich, willkommen, der da kommt im Namen des Herrn. Das war ein Vers aus Psalm 118. Das war das Begrüßungswort, das man sagen sollte, wenn der Messias kommt. Die Masse hat ihn so begrüßt. Können Sie in allen vier Evangelien nachlesen. Und jetzt kommt es noch besser. Der exakte Zeitpunkt dieses Kommens war vorausgesagt. Jetzt wird es noch schwierig, um das zu planen, ja? Das Timing. Wie gesagt, Jesus Christus ritt ein vom Ölberg auf dem Esel durchs Kidrontal nach Jerusalem und wurde von der Masse gefeiert als König. Und wann war das? In Daniel 9, 25 wird gesagt, zu einer Zeit im 6. Jahrhundert, als Jerusalem in Staub und Asche lag. So wisse denn und verstehe, vom Ausgehen des Wortes, Jerusalem wiederherzustellen und zu bauen, bis auf den Messias, den Fürsten, sind Sie gut, Messias, den Fürsten, sind 7 Jahrwochen und 62 Jahrwochen. Das heißt, von dem Moment, wo ein Erlass ausgeht, das war der Fall im Jahr 445 vor Christus, da hat ein persischer König gesagt, die Juden dürfen Jerusalem jetzt aufbauen. Von da an, bis der Messias kommt als Fürst, sollen also 7 und 62 Jahrwochen vergehen. Jesus Christus kam nach den exakten Angaben in den Evangelien im Jahr 32 nach Christus im Frühjahr an Palmsonntag nach Jerusalem. Als Fürst. Darauf liegt ja die Betonung. Nun, ich muss erklären, was Jahrwochen bedeuten. Das hebräische Wort Shavua meint hier eine Einheit von 7 Jahren und die prophetischen Jahre der Bibel dauern 360 Tage. Nun, das können wir in Tage umrechnen. Auf diese Weise, 69 mal 7 mal 360 Tage, das sind 173.880 Tage. Nun, wir wissen, der Erlass zum Aufbau Jerusalems unter Artaxerxes war im März, April 445 vor Christus und Palmsonntag war März, April 32 nach Christus. Es gibt eine tolle Internetseite, wo man Daten eingeben kann und berechnen kann, wie viele Tage liegen dazwischen. Ja, weil es ist immer so recht kompliziert mit den Schaltjahren und Verschiebungen zum Sonnenjahr und so weiter. Geben Sie nach den Angaben der Evangelien ein für Palmsonntag, 6. April 32 nach Christus. Und dann, denn dieser Tag kann man eindeutig berechnen und dann 173.880 Tage zurück und dann haben Sie den 14. März 445 vor Christus. Der erste, der das so schön im Detail berechnet hat, das war Sir Robert Anderson, der Chef von Scotland Yard. Im 19. Jahrhundert, ja. 10. Punkt. Ablehnung des Messias. Das ist natürlich eine ganz gefährliche Prophetie. Denn Sie haben ja gesehen, die Propheten haben gesprochen, der Erlöser kommt für Israel und die Völker. Und man hat sich gefreut, wenn einmal der Messias kommen wird. Aber die Propheten haben gesagt, wenn er dann kommt, wird er verworfen. Ja, wie geht das? Einmal wird er angenommen, juble Tochter Zion, dein König kommt zu dir. Und dann heißt es, er wird abgelehnt. Und das wird doch bestimmt nicht geschehen. Das ist ja der Erwartete. Nun, Jesaja 53 beschreibt, 700 Jahre vor Christus, in prophetischer Vergangenheitsform, so wird die Zukunft wie schon geschehen für Gott dargelegt. Er war verachtet und verlassen von den hochgestellten Menschen. Ein Mann der Schmerzen und mit Leiden vertraut. Und wie einer, vor dem man das Angesicht verbirgt. Er war verachtet und wir haben ihn für nichts geachtet. Und stellen Sie sich vor, im Talmud wird ganz klar bezeugt, dass diese Stelle, Jesaja 53, vom Messias spricht. Wenn Sie das nicht glauben, dann zeige ich Ihnen die Stelle. Auf Hebräisch und auf Deutsch. Jesaja 49, Vers 7 spricht Gott zum Messias. So spricht der Ewige zu dem von jedermann Verachteten, zu dem Abscheu der Nation. Er soll Abscheu der Nation werden. So abgelehnt, so grundsätzlich. Und Sie wissen, was geschehen ist. 5 Tage nach dem Einzug nach Jerusalem hat die Masse vor Pilatus, das war nicht das ganze jüdische Volk in der ganzen Welt, aber die Masse, die dort war, die hat geschrien, kreuzige ihn, hinweg. Und wissen Sie, wie man in Israel, wie man das Pluszeichen macht in der Mathematik? Bisschen anders als wir. So, dass der eine Strich nicht ganz über den anderen geht, damit es kein Kreuz gibt. Darum gibt es ja auch kein rotes Kreuz. Und ein Davidstern sein. Genauso wie der Islam kann das Kreuz auch nicht ertragen. Und darum gibt es einen roten Halbmond. Zu dem von jedermann Verachteten, zu dem Abscheu der Nation. Schrecklicher Name. 11. Abführung zur Verurteilung. Jesaja 53, 7 beschreibt, wie sich das erfüllt, dann auch später erfüllt hat. Der Messias ergibt sich wehrlos. Er wurde misshandelt, aber er beugte sich. Und tat seinen Mund nicht auf, gleich dem Lamm, welches zur Schlachtung geführt wird und wie ein Schaf, das stumm ist vor seinen Scheren. Und er tat seinen Mund nicht auf. Hier haben wir einen Blick in den Sanhedrin, in der königlichen Säulenhalle des Tempels, der Hohepriester auf dem Thron, die Richter Israels darum herum. Jesus Christus wurde da verurteilt, aber er hat all die falschen Anschuldigungen nicht aufgenommen, nicht erwidert, er hat geschwiegen. Weil das Prozessende schon ausgemacht war, darum hat er auch nicht mehr sich verteidigt. Es sind falsche Zeugen aufgetreten, und das ist unser Punkt 12, falsche Zeugen, Psalm 35, 11. Es treten ungerechte Zeugen auf. Sie vergelten mir Böses für Gutes. Und da wurden Jesus' Worte wurden zitiert und falsch angewendet. 13. Misshandlung. Jesus Christus wurde den Römern, die damals über Israel herrschten, übergeben zur Hinrichtung. Und da war es üblich, ein Gekreuzigter wurde zuerst total misshandelt. Mit der Geißelung. An den Geißeln waren oft auch Widerhaken oder spitze Steine, die den Rücken aufrissen. Jesaja 50, Vers 6 beschreibt das schon. Ich bot meinen Rücken den Schlagenden und meine Wangen den Raufenden. Mein Angesicht verbarg ich nicht vor Schmach und Speichel. Aber der Herr, der Ewige, hilft mir. Darum bin ich nicht zu Schanden geworden. Jesaja 52, Vers 14. Diese Stelle, die die Rabbiner auch im Talmud auf den Messias beziehen. Gleich wie sich viele über dich entsetzt haben. So entstellt war sein Aussehen. Mehr als irgendeines Mannes. Und seine Gestalt mehr als der Menschenkinder. Das mehr als irgendeines Mannes meint im Hebräischen, diese Ausdrucksweise ist schwierig wiederzugeben, sie bedeutet im Sinn von weg von dem, wie ein Mann aussieht. Weg von der Gestalt, wie ein Menschenkind aussieht. Das heißt, er war nicht mehr menschenähnlich. Psalm 129, Vers 3. Pflüger haben auf meinem Rücken gepflügt, haben lang gezogen ihre Furchen. So wie dieser schwarze Sklave misshandelt wurde und der Rücken wird wie ein Acker, der durchfurcht ist. So hat das der Sänger von Psalm 129 vorausgesagt. 14. Punkt, Kreuzigung des Messias. Psalm 22 wurde von König David um 1000 vor Christus gedichtet. Er beschreibt nicht seine persönliche Erfahrung. Und wichtig, er beschreibt die Kreuzigung des Messias. Aber die Kreuzigung durch Annageln wurde erst Jahrhunderte später erfunden. Und trotzdem hören wir die Stimme des Messias in Psalm 22, Vers 16, der klagt: Eine Rotte von Übeltätern hat mich umzingelt. Sie haben meine Hände und meine Füße durchgraben. Alle meine Gebeine könnte ich zählen. 15. Entblößung. Die Römer haben die Gekreuzigten entblößt. Völlig. Natürlich, im Judentum kann das nicht völlig sein. Denn das wäre im Judentum nicht akzeptiert gewesen. Das Wichtigste, die Genitalien, wurden mit Garantie bedeckt. Aber die weitgehende Entblößung. Und wir lesen im Psalm 22, 16. Sie haben meine Hände und meine Füße durchgraben. Alle meine Gebeine könnte ich zählen. Ich kann das jetzt nicht, ja? Da müsste ich schon den Oberkörper entblößen, damit ich meine Rippen zählen könnte. Alle meine Gebeine könnte ich zählen. 16. Ausrenken der Gelenke. Das Kreuzigen ist so grausam, dass unter dem Eigengewicht des Gehängten, an Nägeln Gehängten, es zum Auseinanderrenken der Gelenke kommt. Psalm 22, 14. Wie Wasser bin ich hingeschüttet und alle meine Gebeine haben sich zertrennt. Wie Wachs ist geworden mein Herz, es ist zerschmolzen inmitten meiner Eingeweide. Und das weiß jeder Mediziner, wenn jemand so gekreuzigt wird, dann kommt es zu einem schrecklichen Ausbruch des Schweißes. Und das erst recht unter der Hitze der orientalischen Sonne. Der Schweiß bricht aus in Bächen, Psalm 22, 14. Wie Wasser bin ich hingeschüttet. Und alle meine Gebeine haben sich zertrennt. Und die Kreuzigung löst einen unbeschreiblichen Durst aus. Aus medizinischen Gründen. 18. Durst des Gekreuzigten. Psalm 22, Vers 15. Meine Kraft ist vertrocknet wie ein Scherben und meine Zunge klebt an meinem Gaumen. Und in den Staub des Todes legst du mich. 19. Essig zum Durstlöschen. Das war üblich bei den römischen Soldaten. Die tranken sehr gerne Essig. Ich kann das nicht verstehen. Natürlich mit Wasser stark verdünnt. Es ist durchlöschend, aber ich kann das nicht nachvollziehen. Und zuweilen konnten sie quasi als Geschenk für einen Gekreuzigten eben Essig zum Durstlöschen geben. Übrigens nicht nur aus Gnade. Das konnte auch sein, damit er länger hängt und länger leidet. Psalm 69, 21. Und sie gaben als meine Speise Gift. Und meinem Durst drängten sie mich mit Essig. Ja, das führt uns gleich auch zu Punkt 20. Drogen zur Schmerzstillung. Das konnte geschehen bei den Römern, wenn sie gnädig waren gegenüber einem Gehängten, einem Gekreuzigten, dass sie Drogen gaben im Getränk, so dass es zu einer Schmerzlinderung kam. Anästhesierung. Und der Psalm sagt, und sie gaben als meine Speisegift. Und meinen Durst drängten sie mich mit Essig. Also Essig trinkt ihr. Das Gift, die Drogen bieten sie an. Und Matthäus 27 zeigt, als man Drogen geben wollte, hat Jesus Christus abgelehnt. Weil er, nicht weil wir gegen Anästhesie sein sollten, ja, hat nichts damit zu tun, aber er wollte der Sündenträger sein, der stellvertretend unter Gottes Gericht leidet, bei vollem Bewusstsein, ohne Anästhesie. 21. Punkt. Kein Knochen zerbrochen. Psalm 34, Vers 20. Er, der Ewige, bewahrt alle seine Gebeine. Nicht eines von ihnen wird zerbrochen. Ich habe einmal in San Francisco über die Kreuzigung gesprochen und habe erklärt, wie man in der Archäologie vor einigen Jahren zum ersten Mal Knochen eines Gekreuzigten gefunden hat. Zum ersten Mal. Und da hat man den Nagel durch den Fersenknochen gestoßen gefunden. Und jetzt seither weiß man, wie die Römer genau gekreuzigt haben. Also nicht so wie bei den mittelalterlichen Bildern, vorne rein in den Fuß, sondern seitlich durch den Fersenknochen. Und mein Schwager dort in San Francisco, er ist Fußchirurge. Hat er mir gesagt, das ist sensationell. Denn dann hat er noch ein Modell von einem Fuß gebracht und hat mir erklärt, die Zwischenräume beim Fersenknochen, die sind ziemlich groß, aber die sind so wunderbar angeordnet, dass der Knochen extrem stabil ist. Das heißt, jagt man einen Nagel durch, zersplittert der Knochen nicht, sondern bleibt intakt. Und Sie sehen, hier übrigens wurde der lange Nagel, der 10 cm lange Nagel, wurde am Ende noch gebeugt, umgebogen. Wissen Sie warum? Damit der Gekreuzigte keine Chance hat, sich etwa durch Rausziehen zu befreien. So geht's nicht mehr, ja? Brutal! Aber Jesus Christus wurden keine Knochen zerbrochen bei der Kreuzigung. Auch nicht zur Todesbeschleunigung. Man hat oft dann die Schienbeine zusammengeschlagen, damit man nicht mehr auf den Füßen abstehen konnte, um Luft zu holen. Und dann ist man innerhalb von wenigen Minuten erstickt. Aber als man das bei Jesus Christus machen wollte, war er schon gestorben. Und so hat sich diese Prophetie auch erfüllt. Im Gegensatz zu den zwei mitgekreuzigten Verbrechern. 22. Punkt. Tod in den 30er Jahren. Im Psalm 104, 24 hört man die Stimme des klagenden Messias. Mein Gott, nimm mich nicht hinweg in der Hälfte meiner Tage. Was bedeutet das? Mose in seinem Psalm 90 schreibt in Vers 10, die Tage unserer Jahre, ihr sind 70 Jahre. Und dann weiter, ihr Stolz ist Mühsal und Nichtigkeit, denn schnell eilt es vorüber und wir fliegen dahin. Mose beschreibt die Lebenserwartung des Israeliten als 70. Wenn es hochkommt, 80. 70. Eindrücklich, in der Zeit Mose war die Lebenserwartung in Ägypten, da kam sie ja her, 30. 70 Jahre. Nun, der Messias klagt nämlich nicht hinweg in der Hälfte meiner Tage. Das heißt, dass der Messias darüber klagt, dass er in seinen 30er Jahren sterben sollte. Und nach den Angaben in den Evangelien ist Jesus Christus mit 33 Jahren gekreuzigt worden. Das, was man als Blüte eines Mannes beschreiben kann. 23. Punkt. Opfertod bei Jerusalem. Sie kennen die Opferungsgeschichte. In 1. Mose 22. Abraham sollte zeigen, ob er bereit ist, seinen Sohn Gott zurückzugeben. In 1. Mose 22, 2 sagt Gott zu ihm, ziehe hin in das Land Moria und opfere ihn, Isaak, dort als Brandopfer auf einem der Berge, den ich dir sagen werde. Nun, das Land Moria, das war das Gebiet rund um den Berg Moria. Das ist der spätere Berg Zion in der Bibel oder auch Tempelberg. Nun, dort im Land dieses bekannten Berges sollte Isaak dargebracht werden. Nicht auf dem Berg Moria, sondern auf einem der Berge dort. Und Isaak wurde ja schließlich, als Abraham seinen Gehorsam bewiesen hatte, verschont. 1. Mose 22, 14. Und Abraham gab diesem Ort den Namen, der Ewige wird ersehen. Yahweh Jireh. Und Mose erklärt, da hier heute im Tages gesagt wird, auf dem Berge des Ewigen wird ersehen werden. Also auf diesem Berg, wo Isaak dargebracht wurde, ganz in der Nähe von dem Berg Moria, da sollte Gott einmal das wahre Opfer, dass er nicht verschont wird, sterben. Der Messias sollte dort bei Jerusalem sterben. Nun, Jesus Christus wurde auf dem Nachbarhügel des Tempelberges auf dem Golgatha-Felsen draußen vor dem Gennat-Tor gekreuzigt durch die Römer. Und so hat sich das exakt erfüllt. 24. Punkt. Ermordung des Messias. Daniel 9, 26 sagt, der Messias wird ausgerottet werden und nichts haben. Also ganz klar sollte er ermordet werden. 25. Punkt. Wir lesen gleich in Daniel weiter. Und da kommt der Untergang Jerusalems. Und das Volk des kommenden Fürsten wird die Stadt und das Heiligtum zerstören. Als direkte Folge der Ermordung kommt die Zerstörung der heiligen Stadt Jerusalem. Die Römer haben Jerusalem im Jahr 70 nach Christus vollständig dem Erdboden gleichgemacht. In den Jahren auf die Kreuzigung Jesu hin. Es gibt ja Leute, die sagen, ja, Jesus Christus hat einfach so sein Leben eingerichtet, damit sich alles schön erfüllt nach den Voraussagen. Erklären Sie mir, wie ich das einrichten soll, dass in der Folge meines Todes einmal Aarau dem Erdboden gleichgemacht wird. Das ist relativ schwierig, oder? 26. Punkt. Untergang des Tempels. Daniel 9,26 sagt nämlich, und das Volk des kommenden Fürsten wird die Stadt und das Heiligtum zerstören. Im Jahr 70 nach Christus haben die Römer auch diesen herrlichen zweiten Tempel in Jerusalem, der weltberühmt war, dem Erdboden gleichgemacht. Und dabei wollte der römische Feldherr zuerst diesen Tempel schonen, aber in der Eskalation des Krieges kam es zur Zerstörung. 27. Punkt, die Römer kommen. Mose beschreibt die Gerichte, die sich erfüllt haben nach der Kreuzigung des Messias. Das lesen wir in 5. Mose 28, 49. Der Ewige wird von Ferne, vom Ende der Erde her, eine Nation gegen dich herbeiführen. Gleich wie der Adler fliegt, eine Nation, deren Sprache du nicht verstehst. Die Römer sind aus Europa nach Asien gekommen. Und die haben sogar einen General geschickt aus Britannica, aus England. Wirklich, vom Ende der Erde her, ja? Gewissermaßen. 28. Punkt, wie der Adler. Der Ewige wird von Ferne, vom Ende der Erde her, eine Nation gegen dich herbeiführen, gleich wie der Adler fliegt. Wie geht das? Eine Nation, deren Sprache du nicht verstehst. Ja, da sehen Sie den Adler der römischen Legionären. Josephus Flavius beschreibt im Jüdischen Krieg, Buch 5, Kapitel 2, Abschnitt 1, wie die feindlichen Truppen damals nach Jerusalem kamen. Den Zug des Titus in das feindliche Gebiet eröffneten die königlichen und übrigen Hilfstruppen. Ihnen folgten die Straßenbauer, Lagerabstecker, dann kam das Gepäck der Offiziere. Hinter dessen bewaffneter Bedeckung ritt der Feldherr selbst, inmitten von sonstiger auserlesener Mannschaft. Hierauf kam die zu den Legionen gehörige Reiterei, die vor den Kriegsmaschinen herritt. Dann folgten die Tribunen mit den Kerntruppen und die Befehlshaber der Kohorten. Hinter den Trompeten die Feldzeichen mit dem Adler in der Mitte. Und schließlich die Hauptmasse des Heeres in sechser Reihen. Wie der Adler fliegt. 29. Latein. Der Ewige wird von Ferne, vom Ende der Erde her, eine Nation gegen dich herbeiführen, gleich wie der Adler fliegt, eine Nation, deren Sprache du nicht verstehst. Im Osten des Römischen Reiches war Griechisch die Weltsprache, nicht Latein. In Israel kamen sie mit Latein nicht durch. Und die Ausgrabungen von Inschriften haben gezeigt, man findet praktisch keine lateinischen Inschriften. Aber viele griechischen, hebräischen, aber nicht Latein, deren Sprache du nicht verstehst. 30. Punkt, äußerste Brutalität. Wir lesen weiter im Text, 5. Mose 28, 50. Eine Nation harten Angesichts, welche die Person des Greises nicht ansieht und des Knaben sich nicht erbarmt. Josephus Flavius beschreibt den Krieg als Augenzeuge aus dem Jahr 70. Während der Tempel brannte, raubten die Soldaten, was sie fanden, und töteten, die ihnen in die Hände fielen. Kein Erbarmen hatten sie mit dem Alter, keine Achtung vor der Würde. Kinder und Greise, Laien und Priester wurden ohne Unterschied ermordet. Unter allen Schichten wütete der Krieg, ganz gleich, ob die Menschen um Gnade flehten und sich zur Wehr setzten. Das sind ganz klare Kriegsverbrechen, oder? So war der Krieg. 32. Punkt, Hungersnot. Ich lese weiter im Text. Von dieser Nation harten Angesichts, welche die Frucht deines Viehes und die Frucht deines Landes verzehren wird, bis du vertilgt bist, welche dir weder Getreide noch Most noch Öl noch das Geworfene deiner Rinder noch die Zucht deines kleinen Viehes übrig lassen wird, bis sie dich zugrunde gerichtet hat. Josephus Flavius beschreibt, mehr etwa 2,6 Millionen seien in Jerusalem eingesperrt gewesen von der römischen Legion. Und die haben gewartet, bis sie ausgehungert waren. Und in Massen sind die gestorben am Hungertod. Und man hat die Toten dann über die Mauern hinausgeworfen. Flavius beschreibt das so, Denn aus dem ganzen Lande war das Volk zum Fest der ungesäuerten Brote zusammengeströmt. Und als hier ganz unversehens von der Belagerung überrascht wurde, war bei dem engen Zusammenwohnen der Ausbruch der Pest und später auch der noch verderblicheren Hungersnot unvermeidlich. Das haben wir auch gelesen von der Pest. 33. Punkt, Pest. Und er wird alle Seuchen Ägyptens über dich bringen, vor denen du dich fürchtest, und sie werden an dir haften. Ja, im folgenden Zitat haben wir gelesen, wie die Pest ausgebrochen ist in der Belagerung des Jahres 70. 34. Punkt. Es wird immer grausamer. Kannibalismus. 5. Mose 28, 53. Und in der Belagerung und in der Bedrängnis, womit dein Feind dich bedrängen wird, wirst du essen die Frucht deines Leibes, das Fleisch deiner Söhne und deiner Töchter, welche der Ewige dein Gott dir gegeben hat. Und Flavius beschreibt, dass das tatsächlich geschehen ist. In der äußersten Hungersnot kam es zu Kannibalismus in Jerusalem. Im Judentum. Was nicht vorzustellen. 35. Punkt. Die Belagerung im ganzen Land. Nicht nur Jerusalem. Ich lese einfach den Text weiter. Und sie, diese Nation, wird dich belagern in allen deinen Toren, bis deine Mauern, die hohen und festen, auf welche du vertraust, in deinem ganzen Lande gefallen sind. Und sie wird dich belagern in allen deinen Toren, in deinem ganzen Lande, das der Ewige, dein Gott, dir gegeben hat. Der römische Schriftsteller, Geschichtsschreiber Cassius Dio schreibt, die Römer zerstörten in den beiden Kriegen um 70 und 135 nach Christus 985 Städte und 50 Festungen in Israel. Die letzte Festung war Masada im Jahr 73 nach Christus. Das ist ein Bild aus dem Masada-Film. Das war eine ganz dramatische Sache. Das war die letzte Bastion der Juden gegen die Römer, die dann schließlich in einer dramatischen Szene gefallen ist. Und die 1000 Leute haben alle Selbstmord gemacht. Fast alle. Eine Frau mit Kindern hat überlebt. Das war die letzte Mauer, die gefallen war. Diesen Text lese ich vor, wenn ich mit Leuten nach Masada hinaufgehe, um diese letzte Bastion anzuschauen, die damals gefallen war. Das ist eindrücklich, wie man da vor Ort diese letzte Belagerung sieht und die Spuren der grausamen Zerstörung der Römer. Zum Beispiel diese Rampe da, das Gebirge hinauf, die kann man heute noch bewundern, wie die haben die Römer da errichten lassen. 36. Punkt. Rückführung nach Ägypten. Ich lese einfach weiter in 5. Mose 28, und zwar Vers 68. Und der Ewige wird dich auf Schiffen nach Ägypten zurückführen. Auf dem Wege, von dem ich dir gesagt habe, du sollst ihn nie mehr wiedersehen. Und ihr werdet daselbst euren Feinden zu Knechten und zu Mägden verkauft werden. Aber niemand wird kaufen. Und es hat sich so erfüllt. Es kamen fast 100.000 Juden nach der Belagerung Jerusalems im Jahr 70 in die Kriegsgefangenschaft. Und unzählige Überlebende des Krieges verfrachtete man auf Schiffen und transportierte sie zu den Sklavenmärkten Ägyptens. Auf Schiffen nach Ägypten zurück. Da, wo die Vorfahren einst unter Mose ausgezogen waren und nie mehr dorthin gehen sollten. Aber sie kamen da zurück, wie Mose es vorausgesagt hatte. 37. Punkt, wertlose Sklaven. Denn wir haben gelesen, und ihr werdet da selbst euren Feinden zu Sklaven und zu Sklavinnen verkauft werden, aber niemand wird kaufen. Bald überstieg das Angebot die Nachfrage und die Sklaven wurden wertlos, weil die Sklavenpreise im Römischen Reich zusammenbrachen. 38. Punkt, weltweite Zerstreuung. 5. Mose 28, 63. Und ihr werdet herausgerissen werden aus dem Lande, wohin du kommst, um es in Besitz zu nehmen. Und der Herr wird dich unter alle Völker zerstreuen, von einem Ende der Erde bis zum anderen Ende der Erde. In einem jahrhundertedauernden Prozess wurden die Juden unter alle Völker der Welt zerstreut. 39. Punkt, ständige Verfolgung. Und unter jenen Nationen wirst du nicht rasten. Und deine Fußsohle wird keine Ruhestätte finden. 40. Tod und Verderben. Und der Herr wird dir daselbst ein zitterndes Herz geben, erlöschende Augen und Verschmachten der Seele. 41. Keine Sicherheit des Lebens. Und dein Leben wird schwebend vor dir hangen. Und du wirst dich fürchten Nacht und Tag und deinem Leben nicht trauen. 42. Angst und Verzweiflung. Am Morgen wirst du sagen, wäre es doch Abend. Und am Abend wirst du sagen, wäre es doch Morgen. 43. Schrecken und Grausen wegen der Furcht deines Herzens, womit du dich fürchten und wegen des Anblicks deiner Augen, den du erblicken wirst. Die Bilder aus der Nazizeit, die belegen das im Detail, wie sich das alles erfüllt hat. 44. Punkt. Spott und Hohn über die Juden. Jeremia 29, 18. Um 600 vor Christus. Und ich will ihnen nachjagen mit dem Schwert, mit dem Hunger und mit der Pest. Und ich will sie zur Misshandlung hingeben, allen Königreichen der Erde, zum Fluch und zum Entsetzen und zum Gezisch und zum Hohn unter allen Nationen, wohin ich sie vertrieben habe. Diesen Spott, den Sie auf dem Bild sehen aus der Nazizeit, will ich gar nicht zitieren, für die die Kassette hören werden. So scheußlich, Hohn unter allen Nationen, wohin ich sie vertrieben habe. Darum, dass sie auf meine Worte nicht gehört haben, spricht der Ewige. Als der Messias kam, freue dich, Jerusalem, dein König kommt. Erschütternd. Ich möchte die Punkte 38 bis 44 in einer Übersicht darlegen, wie sie sich erfüllt haben. Die wichtigsten Ereignisse der letzten 2000 Jahre, in denen 13 Millionen Juden umgekommen sind, durch die Jahrhunderte hindurch. Im Jahr 70, der jüdische Krieg tobt um Jerusalem, mehr als 1 Million Tote. 115 bis 117 nach Christus. Im Römischen Reich, in Zypern, Ägypten, Kyrene, in, wie man sagte, Palästina, also im Land Israel, auch in Mesopotamien, Hunderttausende von Toten gibt es durch Judenverfolgung. Und 40.000 werden aus Zypern vertrieben. 132 bis 135 nach Christus, als die Römer den zweiten Aufstand der Juden niederschlugen unter Hadrian, 530.000 sterben im Krieg und weitere 500.000 durch Hungersnot und Seuchen. In den Jahren 70 und 135 nach Christus fliehen mehr als 1 Million Juden nach Babylonien, ins Zweistromland. 415 nach Christus, in Alexandria werden 100.000 Juden beraubt und verjagt. 499, grausame Verfolgung in Persien. 581, Babylonien, heutiger Irak, und Persien, es gibt Verfolgungen gegen die Juden. 632, da werden die Juden durch Muhammad aus Arabien vertrieben. Und viele von den Juden hat Muhammad grausam enthauptet und abgeschlachtet. 640, nochmals werden Juden durch die Muslime vertrieben aus Arabien. 721, wieder eine neue Vertreibung von Juden aus Arabien. 873, Verfolgung im Byzantinischen Reich. 930, wieder eine Verfolgung im Byzantinischen Reich. 1015 in Kairo, 12.000 Juden werden abgeschlachtet. 1033, auch in Nordafrika, in Fez, werden mehr als 6.000 Juden getötet. 1066 in Granada, mehr als 5.000 Juden werden abgeschlachtet. 1096 im Rheinland, 12.000 Juden getötet. 1099 in Jerusalem, die Kreuzfahrer richten ein Massaker an den Juden an. 1146 in Spanien, die Juden werden bedrängt. 1150 in Tunesien, massive Verfolgung. 1232 in Marrakesch gibt es ein Massaker an den Juden und Verfolgung in ganz Marokko. 1236 in Frankreich, 3.000 Juden getötet. 1270 in Tunesien, massive Judenverfolgung. 1290 in England werden 370.000 Juden vertrieben. 1421 werden die in Österreich Juden vertrieben. 1491 in Spanien werden 160.000 Juden hinausgejagt. 1495 in Litauen, Judenvertreibung. 1497 in Sizilien, Sardinien, Portugal, Vertreibung. 1502 in Rhodos, die Juden werden bedrängt. 1541 im Königtum Neapel, Vertreibung der Juden. 1648 bis 1656 in Polen werden 100.000 Juden abgeschlachtet. 1727 werden die Juden in Russland vertrieben, auch wieder in 1747. In diesen ganzen Jahren, 1750 bis 1830, werden die Juden im Osmanischen Reich, die Türken herrschten über den ganzen Nahen Osten, werden die Juden durch schwere antijüdischen Maßnahmen unterdrückt und viele fliehen dann nach Persien und nach Indien. 1785 in Libyen blutige Verfolgung, 1864 bis 1880 in Marokko werden 500 Juden ermordet, 1871 bis 1921 eine schreckliche Zeit in Russland. Dauernde und massivste Verfolgung in vielen russischen Städten, das sind diese Pogrome. 1939 bis 1945 in Europa werden 6,5 Millionen Juden ermordet. Im zivilisierten Europa des 20. Jahrhunderts, nach 500 Jahren Humanismus und Bildung und Kunst und guten Schulen. Wir kommen zum Punkt 45. Das Land wird eine Wüste. 3. Mose 26, 32. Und ich werde das Land verwüsten, dass eure Feinde, die darin wohnen, sich darüber entsetzen sollen. Und euer Land wird eine Wüste sein und eure Städte eine Öde. In einem jahrhundertedauernden Prozess wurde das furchtbare Land Israel eine schreckliche Öde. Höhepunkt 19. Jahrhundert. 46. Punkt. Verstockung. In Jesaja 6, Vers 9 lesen wir, und er sprach zu Jesaja: Geh hin und sprich zu diesem Volk. Hörend, hört und versteht nicht. Und sehend, seht und erkennt nicht. Mache das Herz dieses Volkes fett und mache seine Ohren schwer und verklebe seine Augen, damit es mit seinen Augen nicht sehe und mit seinen Ohren nicht höre und sein Herz nicht verstehe und es nicht umkehre und geheilt werde. Es ist ein Phänomen der vergangenen 2000 Jahren, das so allgemein durch die Jahrhunderte hindurch. Im ersten Jahrhundert gab es noch Zehntausende von Juden, die glaubten an Jesus als den Messias. Und dann ist das immer mehr zurückgegangen, dass sehr, sehr wenige Juden durch die Jahrhunderte zum Glauben an den Messias Jesus gekommen sind. Wie ist das erklärbar? Sie haben die Schriften, sie können es nachlesen und die Rabbiner haben doch so viele Stellen, die wir gelesen haben, schon im Voraus messianisch gedeutet. Das ist das Phänomen dieser Verstockung. 47. Punkt, der Messias für die Nichtjuden. In Jesaja 49, Verse 6, 4 und 6 spricht Gott, spricht zuerst der Messias, der zu Israel kommen sollte. Ich aber sprach, umsonst habe ich mich um Israel abgemüht, vergeblich und für nichts meine Kraft verzehrt. Doch mein Recht ist bei dem Ewigen und mein Lohn bei meinem Gott. Ja, er spricht, ich habe dich auch zum Licht der Nationen gesetzt, um meine Rettung zu sein bis an das Ende der Erde. Also, der Prophet Jesaja hat es vorausgesagt, im Blick auf Israel wird es so sein, wie wenn es sich überhaupt nicht gelohnt hätte. Aber dann soll die Botschaft zu den nichtjüdischen Völkern gehen und in den vergangenen 2000 Jahren sind Millionen von Menschen aus allen 5 Kontinenten zum lebendigen Glauben an Jesus Christus als ihren Erlöser gekommen. Indem sie ihre persönliche Schuld des Lebens aufgedeckt, bekannt, bereut haben im Gebet und Jesus Christus als Retter aufgenommen haben. Ein Phänomen. Der Messias für Israel zuerst. Eine Masse lehnt ihn ab. Es gibt Verstockung und Millionen von Heiden erkennen ihn. Ein Paradoxon sondergleichen. Aber gehen wir weiter in Jesaja 6. Das ist unser Punkt 48. Dauernde Restpopulation im Land Israel. Ja, wir haben gelesen, die Juden werden verstreut werden, aus dem Land herausgerissen. Und sie sollen verstockt werden. Und dann sagt Jesaja 6, Vers 11, und ich sprach, wie lange, Herr, soll diese Zeit der Verstockung gehen? Und er sprach, bis die Städte verwüstet sind, ohne Bewohner, und die Häuser ohne Menschen und das Land zur Öde verwüstet ist. Und der Herr die Menschen weit entfernt hat und der verlassenen Orte viele sind inmitten des Landes. Also, die Verstockung Israels soll nicht ewig dauern, sondern solange wie das Land ständig in einem jahrhundertedauernden Prozess entjudaisiert wird, entvölkert wird von den Juden. Und genau so ist es geschehen. Durch die Jahrhunderte wurden immer mehr Juden aus dem Land herausgerissen. Der Höhepunkt war erreicht nach vielen, vielen Jahrhunderten. Und da lesen wir weiter in Jesaja. Und ist noch ein Zehntel darin, das ist zu viel, so wird es wiederum vertilgt werden. gleich der Terebinte und gleich der Eiche, von welchen, wenn sie gefällt sind, ein Wurzelstock bleibt. Ein heiliger Same ist sein Wurzelstock. Also das Volk wird aus dem Land herausgerissen, so wie man einen Baum umschlägt. Aber dann bleibt etwas übrig beim Abschlagen, der Wurzelstock. Und so soll ein Überrest im Land bleiben. Weitgehende Entvölkerung, weniger als ein Zehntel, hat sich alles erfüllt, aber es gab durch alle Jahrhunderte hindurch eine Restpopulation von Juden im Land. Diese Verbindung der 2000 Jahre hat nie abgebrochen. Und das ist sehr wichtig. Wenn jemand heute sagt, was suchen die Juden in diesem Land, das haben sie vor 2000 Jahren verloren, dann können sie sagen, natürlich ist die Masse aus dem Land zerstreut worden, aber es hat immer den Kontakt gegeben. Das war immer jüdisches Land. Die wichtigsten Städte der dauernden Restpopulation waren Safed, Tiberias, Jerusalem und Hebron. Hebron im besetzten Westjordanland. Merken Sie sich das. Und in Ostjerusalem. 49. Punkt. Lange Staatenlosigkeit. Hosea 3, Vers 4. Denn die Kinder Israel werden viele Tage ohne König bleiben und ohne Fürsten. Das jüdische Volk hatte keinen Staat mehr vom Jahr 70 bis 1948. Nicht ewig. Viele Tage. Sie können mal ausrechnen, wie viele Tage das waren. Sehr viele. Aber, in Vers 5 heißt es, danach werden die Kinder Israel zurückkehren. Aha, es kommt eine Zeit, wo sie wiederkommen. Und den Herrn, ihren Gott und David, ihren König suchen. Die Rabbiner erklären, David, ihr König, das ist der Messias. Nach dieser langen Zeit werden sie beginnen, ihn zu suchen. Und sie werden sich zitternd wenden zu dem Herrn und zu seiner Güte am Ende der Tage. In der Endzeit kommt die Rückkehr der Juden ins Land. Das ist dann die Zeit, wenn der herrschende Messias kommen soll. Und tatsächlich, die Juden beginnen seit 1882 bis heute zurückzukehren. Bisher 3 Millionen aus allen 5 Kontinenten, aus über 100 Ländern. Und im 19. Jahrhundert kam diese Wende. So lange sollte die Verstockung gehen. Im 19. Jahrhundert ist unter dem jüdischen Volk eine Erweckung ausgebrochen. Aber Tausende von Juden haben im 19. Jahrhundert sich zu Jesus Christus bekehrt. Und die haben zum Teil wunderbare Bücher über den Messias geschrieben. Die ganz, ganz großartige Bücher von jüdischen Gelehrten und Rabbinern, die Jesus Christus als Messias gefunden haben. Tausende! Heute gibt es 300.000 messiasgläubige, bekehrte Juden. Seit den 60er Jahren haben sich etwa 100.000 bekehrt. Ich habe das mal ausgerechnet. Prozentual im Vergleich zur Schweiz, muss man sagen, heute bekehren sich Juden viel leichter als Schweizer. Die Schweizer sind verstockt. Und im jüdischen Volk hat jetzt eine Wende begonnen, mit dem, dass sie zurückkehren ins Land. Ich möchte einen ganz kurzen Unterbruch machen. Wir haben jetzt diese 2000 Jahre Sehnsucht nach Zion gesehen, in all dieser Not. Dann im 19. Jahrhundert haben Juden begonnen, zurückzukehren. Und da ist dieses Lied entstanden, das so richtig diese Sehnsucht und diese Melancholie all dieser Leiden zum Ausdruck bringt. Ganz kurz, bevor wir dann in Kürze den Schluss schaffen des Vortrags. Das Lied, das altzionistische Lied, das auch 1897 beim Kongress in Basel gesungen wurde, heißt auf Deutsch, solang im Herzen drinnen die jüdische Seele schmachtet und in die Ferne, nach Osten, das Auge nach Zion schaut, zum Tempelberg, solang ist unsere Hoffnung nicht verloren. Die uralte Hoffnung, zurückzukehren ins Land unserer Väter, zur Stadt, wo David lagerte.
Lord believe of Pinima Nefesh Yehudi Homia Olefate Mizrach Kadima Ayin Litz Sion, Sophia. Od lavda tikvatinu, ha-tikva hanoshana, la-shuv le-eretz avotinu, irba David Chana.
Wir kommen zu Punkt 50. Keine Opfer mehr. Ja, in Hosea haben wir gelesen, denn die Kinder Israel werden viele Tage ohne König bleiben und ohne Fürsten und ohne Schlachtopfer. Dadurch, dass die Juden den Tempelplatz im Jahr 70 verloren haben und das Gesetz Mose erklärt, dass nur an diesem auserwählten Ort geopfert werden darf, haben die Juden nie mehr opfern können durch all die Jahrhunderte hindurch. Bis heute. Ohne Tempel und ohne Opfer. Die ganze Religion musste umgestellt werden. Und aus einer Religion, wo Opfer so im Zentrum standen, musste das Opfer ersetzt werden einfach durch Gebetsbücher. 3. Mose 26, 31, wo wir auch schon gelesen haben, und ich werde eure Städte zur Öde machen und euer Heiligtum verwüsten und werde euren lieblichen Geruch der Opfer nicht mehr riechen. Bis zum heutigen Tag. Nun, was mich so beeindruckt in diesem schrecklichen Kapitel 5. Mose 28, das wir miteinander ausführlich gelesen haben, das ist ein Kapitel, das in der Synagoge nur mit gedämpfter Stimme durch den Chazan vorgetragen werden darf, weil man weiß, wie schrecklich sich alles erfüllt hat. Und da steht in Vers 45, und alle diese Flüche werden über dich kommen, über dich, das jüdische Volk, und dich verfolgen und dich treffen, bis du vertilgt bist, weil du der Stimme des Ewigen, deines Gottes, nicht gehorcht hast, seine Gebote und seine Satzungen zu beobachten, die er dir geboten hat. Und das ist die Liebe zum Messias. Und sie werden zur Warnung und zum Vorbild sein an dir und an deinem Samen bis in Ewigkeit. Leot zur Warnung und Lemophet zum Vorbild. Für wen? Zur Warnung, zum Vorbild. Das auserwählte Volk hat Gott auserwählt, nicht um die anderen Völker zu verwerfen, sondern um an diesem Beispiel zu zeigen, was geschieht, wenn ein Volk auf Gottes Stimme hört, den Messias annimmt, wie Gott es segnen wird. Und was geschieht, wenn ein Volk den Messias ablehnt und wie es unter göttliches Gericht kommt. So ist Israel zur Warnung geworden für alle Völker, denen in den vergangenen 2000 Jahren in alle 5 Kontinente die frohe Botschaft von Jesus Christus gebracht wurden. Millionen haben es angenommen und haben Vergebung und Frieden mit Gott bekommen. Und die anderen sagten, ja, was soll das? Und dann könnte man sagen, ja, seht ihr dort in Toronto die Juden? Ja, warum sind die in Toronto? Dort in Moskau? Warum sind die in Moskau? Warum sind die da in China? Warum sind die da in Casablanca? Was suchen sie in Nordafrika? Und so weiter, in Tadschikistan, in Usbekistan, in Indien. Ja, das ist alles so gekommen, wie es vorausgesagt war. Die Masse hat den Messias nicht erkannt, ihn abgelehnt. Und das ist zur Warnung und zum Vorbild. Und nun kommt die Tragik. Man stellt sich vor, wie schrecklich ist das geschehen, was die Völker Israel angetan haben. Die Prophetie rechtfertigt nichts. Die Völker haben in ihrer eigenen Bosheit gehandelt gegen das jüdische Volk. Und die Bibel sagt, dass Gott Israel schließlich 7-fach rächen wird. Aber Gott hat gewissermaßen sein Volk in diese abscheuliche Bosheit, Hände der Bosheit der Völker übergeben. Und das als Warnung, weil wer, das Neue Testament sagt, wer Jesus Christus ablehnt als Retter, der muss mit dem ewigen Gericht. nicht mit einem zeitlichen Gericht, mit dem ewigen Gericht rechnen. Mose schreibt in 5. Mose 30, Vers 15 und 19, siehe, ich habe dir heute das Leben und das Glück und den Tod und das Unglück vorgelegt. Und dann sagt er nicht, jetzt wählt, was ihr gerne wollt. Er befiehlt, so wähle das Leben, damit du lebst. Gott sagt uns nicht, ihr könnt Jesus Christus annehmen, wenn ihr wollt. Nein, Gott sagt, wähle das Leben, auf das du lebst. Wenn wir ihn ablehnen, dann verstoßen wir gegen Gottes Wort. Und natürlich kann jemand sagen, ja, wer glaubt schon daran, dass es einmal ein Gericht Gottes gibt in der Ewigkeit? Ja. Wer glaubt daran, dass es eine solche schreckliche Geschichte gegeben hat von 2000 Jahren? Sie ist geschehen. Sie ist handgreiflich. Johannes 3, Vers 16 sagt, denn also hat Gott die Welt geliebt, dass es einen einzigen Sohn gab, damit jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren gehe, sondern ewiges Leben habe. Wir haben es heute in der Hand. Das jüdische Volk wurde aufgerufen, empfange den König, verlocke Jerusalem. Und viele haben es getan und viele auch nicht. Und so sind wir genau aufgerufen im Blick auf die Ewigkeit. Segen und Fluch, Leben und Tod. Und zwar ewiges Leben und ewiger Tod. Und wir haben es in der Hand. Wir müssen die Entscheidung fällen und sie hat Ewigkeitsbedeutung für uns. Ich danke für das lange Zuhören und möchte mit diesem Vers aus Apostelgeschichte 4, Vers 12 schließen. Und es ist in keinem anderen das Heil. Denn auch kein anderer Name ist unter dem Himmel, der unter den Menschen gegeben ist, in welchem wir errettet werden müssen. Mit der messianischen Prophetie können wir beweisen, das ist der Einzige, der uns rettet. Kein anderer, nur dieser. Ich komme zum Schluss und noch miteinander beten. Herr Jesus Christus, wir danken dir, dass wir die Bibel haben dürfen und dass es auch Möglichkeiten gibt, um zu erkennen, dass die Bibel dein Wort ist. Und du hast uns diese ernste Botschaft von Segen und Fluch, von Leben und Tod vorgelegt. Hilf uns, einem jeden von uns hier, diese Entscheidung richtig zu wählen heute Abend, indem wir wirklich das Leben wählen, das du gebracht hast. Amen.